Ja, hallo Judith.
Thomas, gehst du damit, dass in der populären Kultur eine Kapitulation gegenüber der eigenen Geschichte einsetzt, auch im Gegensatz zu dem, was bei Punk und New Wave ja mit einer bewussten Ablehnung der bisherigen Ästhetik durchaus funktioniert hat?
Ich habe das Gefühl, ich bin ja eigentlich immer in solchen Dingen durchgehend eher optimistisch, popistisch optimistisch sozusagen. Also ich bin ja auch schon biologisch alt genug, um das mehrfach durchgemacht zu haben, so Phasen der Skepsis, ob da denn noch was Neues käme oder alles gesagt wäre oder der Ballast immer größer wird. Natürlich wird der Ballast immer größer, aber dadurch auch die Herausforderungen. Ich sehe eigentlich Pop als eine Kunst, die aus sich selbst oder im Referieren auf ihre eigene Geschichtlichkeit und was da alles schon mal gewesen war, ständig Neues hervorgebracht hat. Und es ist eigentlich eher eine Eigenschaft von, sage ich mal, alten Säcken, die dann immer sagen, war schon mal da, weil sie was Ähnliches schon mal erlebt hatten. Und die kleinen Differenzen, die doch eigentlich meistens irgendwie zum Fortschritt ästhetisch bis politisch führen, nicht mehr wahrnimmt.
Kannst du da einen ganz konkreten Fortschritt, den du da so benennst, vielleicht mal aufzeigen?
Naja, ich sehe also zum Beispiel, wenn man sich einfach so Bands ansieht, die heutzutage Retro-Vorwürfe sich gefallen lassen müssen. Nehmen wir mal, was weiß ich, Bands wie The Rapture oder das LCD Sound System, die so Bezug nehmen auf so ein, so irgendwie auch eine Art Glücksmoment für mich jedenfalls in der Popgeschichte, als mal klar wurde, dass auch Punk und Disco beide irgendwie fortschrittlich waren, indem sie nämlich beide auf oder gegen den Mythos einer Authentizität in der Popmusik anarbeiteten und das Künstliche, das Plastikmäßige, so das Gemachte herausstellten, darauf Bezug nehmen, also was es einfach, sagen wir mal, so in New York oder auch in London um 1980 rum gegeben hatte, Bands wie die Contortions oder die Slits oder Gang of Four, Popgroup und so weiter, dass denen das vorgeworfen wird, darauf Bezug zu nehmen und gleichzeitig dann nicht richtig wahrgenommen wird, dass sie natürlich Bezug nehmen, was Pop, finde ich, ja immer darf und auch soll, aber durchaus die Erfahrungen, die jetzt, sage ich mal, in 10, 15 Jahren House Music hören drin lag, auch mit an Bord haben. Also da sind sozusagen auch neue Erkenntnisse über Disco, die geschlechterpolitisch hochinteressant sind, mit an Bord. Man hat, man denkt nicht mehr gleich, Disco müsse so ironisch sein, weil es mit dem Saturday Night Fever flirtet, sondern man weiß inzwischen auch über die schwule, subkulturelle Bedeutung von Disco Culture und House Communities, Ballroom Kultur, Voguing und so weiter. Das höre ich eigentlich, wenn ich jetzt solche Bands höre und mir so einen 12-Minuten-Track von irgendwie was aus dem DFA-Umfeld anhöre, durchaus mit. Und das ist vielleicht keine sensationelle Revolution, aber ein ästhetisches und politisches Vergnügen.
Wenn man da jetzt zu Pop und Radio schaut, dann ist es ja so eine Tendenz, dass viele öffentlich-rechtliche Sender sich mit dem Format Radio anpassen und zum Dudelfunk werden. Davon profitieren dann auch so Projekte wie Radio Korax hier. Und da ist natürlich dann auch die Frage der Diskursrelevanz von Pop. Also ich denke, dass jetzt für viele Leute in erster Linie zählt, ob sie zu etwas tanzen können oder ob sie halt emotional berührt und das war's dann. Und die Frage aus meiner Sicht ist, ob Popkultur wenigstens theoretisch noch subversive Inhalte transportieren kann. Was ist denn dafür aus deiner Sicht notwendig?
Ich weiß immer gar nicht, ob man das so voneinander trennen kann, dass man sich dabei vergnügt und tanzt und auch was erlebt. Also ich habe zum Beispiel zu theoretischer Lektüre, die mich wahnsinnig beeinflusst hat mit Mitte der 90er Jahre, und das war ganz stark eigentlich dekonstruktiver Feminismus, das waren Judith Butlers Bücher, gefunden über eine riesige Freude an Queercore-Gruppen aus den USA, Mädchenbands oder Frauenbands besser gesagt, die eine wahnsinnig frische Art von Punkrock, der irgendwie so nicht mehr jungsmäßig war oder auf eine weibliche Weise jungsmäßig, keine Ahnung, oder doch eine Ahnung, aber jedenfalls schwer zu sagen. Das hat mich so wahnsinnig berührt, dass ich dann mir die Bücher gekauft habe von den Theoretikerinnen, die sozusagen in Interviews von diesen Musikerinnen genannt wurden. Und dann bildet sich so eine Art Überbau. Und dann kommt gleichzeitig mit dieser Musik, dieser Bands wie Bikini Kill, Slater Kinney und so, kommt gleichzeitig sowas auf wie Minimal House und ist auch etwas, was mein Gehör so sehr schärft, dass wenn ich gleichzeitig sozusagen dabei was von Judith Butler lese, ich auch dort im rein sogar Text freien Raum sozusagen merke, oh, hier geht es auch um kleine Unterschiede, hier geht es um Modulationen, hier geht es um Überschreibungen, um Performativität, Wiederholungen. Und dann höre ich das sozusagen in der Platte und höre das aber natürlich auch im Club und merke, dass dazu auch soziale Räume existieren, in denen zum Beispiel Sexualität vielleicht etwas progressiver nicht nur definiert, sondern auch performt werden kann, dann hängt das für mich immer alles immer unglaublich zusammen und ich kann eigentlich den reinen Genuss oder das Tanzen gar nicht vom Denken trennen und da gerät manchmal auch das Gehirn sozusagen in Tanzwallungen.
Ja, ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst.
Ich weiß, es ist sehr kompliziert, aber das ist auch gleichzeitig der Spaß an Pop, finde ich, ja. Also an Musik generell oder an populärer Musik besonders.
Jetzt kommen wir zu deiner Band, der Freiwilligen Selbstkontrolle. Das ist ja so, dass FSK seit 28 Jahren existiert. Das ist noch lange vor meiner Zeit. Und ihr wart anfangs ja so eine der spannendsten Randfiguren der sogenannten neuen deutschen Welle. Habt euch dann mit Country und Polka, Techno und R&B beschäftigt. Wie würdest du denn eure musikalischen Anfänge so beschreiben?
Die Anfänge waren, würde ich sagen, ganz klar Art School, also 1980 München. Vier Leute finden sich zusammen, weitgehend im Umfeld der Kunstakademie. Mhm. Und Kunstakademie als eigentlich auch ein Hotbed schon in Jahrzehnten davor für interessante Musik, die oft eben nicht so sehr den Akzent legte auf das Handwerkliche, sondern eher auch auf Attitude, auf Haltungen, Positionen. Dadurch gab es ja schon die Kinks oder The Velvet Underground oder Roxy Music in solchen Umfeldern entstanden. Und so fühlten wir uns eigentlich damals, 1980 war es nochmal besonders herausfordernd, weil damals auch jedenfalls in Westdeutschland dauernd überall kleine Labels aus dem Boden schossen, wo man plötzlich auch wirklich sehr dilettantische und auf autodidaktisches irgendwie Musik machen spezialisierte Labels entstanden. Und da gab es eben in Hamburg damals auch Alfred Hilsberg mit seinem Zickzack-Label. Und wir hatten eine Zeitschrift, die hieß Mode und Verzweiflung. Es war auch nicht eine Art Fanzine, sondern eher fast eine Literaturzeitschrift, die sich aber als solche nicht so zu erkennen geben wollte, wo eher Manifeste drin standen. Es ging eher noch um einen Kampf gegen die Hippies. Wir waren schon Punk und New Wave, von daher von der ganzen Haltung. Wir waren dann wirklich in der Lage, als eine der ersten Platten auch auf diesem Label Zickzack in Hamburg, obwohl wir hier unten in München lebten und arbeiteten, rauszubringen. Und plötzlich waren wir in diesem, was damals noch eher so selbstironisch ein bisschen auch Neue Deutsche Welle genannt wurde, von Alfred Hilsberg nämlich, der dieses Label auch betrieb, als Journalist geprägt, bevor es die Industrie als Slogan und Aufkleber verwertete und dann auch ausverkaufte, waren wir irgendwie plötzlich in diesem Gewühl dieser irgendwie Post-Punk Anfang 20-Jährigen, die da irgendwie sehr dilettantisch und lärmig Musik machten, gelandet. Und damals gab es auch schon dann damals in Zeitschriften wie, damals gab es noch Sounds und dann sehr bald auch Specs. Da gab es dann eben auch schnell eine Verbindung von theoretischen Diskursen mit Popmusik. Französische Poststrukturalisten fanden plötzlich dann sozusagen ihren Eingang in die Hitparaden. Die Band Gritty Politti in England hatte einen Hit, der hieß I'm in Love with Jacques Derrida. Und da kamen wir dann auch plötzlich in diesen Geruch des sehr Intellektuellen. Also nicht nur Art School, sondern auch eben Abitur und plötzlich standen die Leute so mit verschränkten Armen vor der Bühne und hörten nur noch zu. Mhm. Und das hat uns dann sehr schnell bewegt, eigentlich schon so 82, 83 uns komische alte karierte Flanellhemden zu kaufen, die über alten Jeans zu tragen und so Signale nach unten zu setzen, also Country and Western, Boogie Woogie, Rhythm and Blues, die nicht sozusagen so klangen wie hier wird intellektuell musiziert. Und so haben wir uns eigentlich durch die ganze Bandgeschichte immer wieder auch in so einer Art Abwehrbewegung vor Zuschreibungen stilistisch wieder weiter bewegt. Eigentlich jetzt auch mit dem neuen Album wieder, wo wir zuletzt eigentlich sehr stark fast 10 Jahre in so einem Techno-Haus und hier spielt eine Band Musik, die sonst eher nur programmiert wird, Umfeld bewegten, haben wir uns jetzt eigentlich auch mal wieder mehr wieder auf den Song zubewegt. Ist auch wieder so ein Einschnitt eigentlich.
Ja, das neue Album hast du jetzt schon angesprochen. Zentrales Thema scheint ja irgendwie so dort der Glamour zu sein. Also so die Songtitel und Texte sprechen da so für sich, so Coupé, House of Versace oder Schloss Belvedere. Wo steht ihr denn aus deiner Sicht mit dem neuen Album?
Also diese Art von Glamour ist aber eigentlich auf jeden Fall, und da, wenn man dann auch hinhört, merkt man es hoffentlich auch, ist eigentlich immer so eine Art Second Order, so ein zweite Hand-Glamour. Also dieses House of Versace ist zum Beispiel auch so eine Ballroom-Community schwuler Männer in Spanish Harlem, wo man sozusagen über einen Laufsteg soziale Modelle performt, die eigentlich politisch für diese Gruppierung erstmal Latinos, zweitens auch noch schwule Männer, nicht vorgesehen ist. Und da werden dann praktisch diese ganzen Häuser wie Versace und so weiter, auch das Voguing als Tanzart findet seinen Ursprung ja begrifflich daher, dass man sozusagen so eine Hochglanzhaftigkeit wie die Vogue Modezeitschrift sich so zum Vorbild nimmt für eigentlich Dinge, die politisch für einen gar nicht vorgesehen sind oder gesellschaftlich oder von der Regierung aus jedenfalls gesehen. Und da kommt sozusagen so ein Underground-Glamour auf. Auch die anderen Figuren sind oft eher aus so schwulen Subkulturen, die für mich immer noch, oder nenne es einfach queere Subkulturen, also Subkulturen, wo man auch gemerkt hat, die man auch lesen kann mit, in meinem Fall zum Beispiel, dem feministischen Besteck im Kopf, ja, also was ich mir sozusagen angelesen habe. Und du merkst plötzlich, dass so Underground-Glam-Kulturen, Drag, Drag-Culture und so weiter, dass die mehr hergeben als nur irgendwie für RTL einen lustigen Nachmittag, sondern eher politische Perspektiven bergen, die man eher gelernt hat durch sowas wie feministische oder Queer Studies, ja, und dadurch hat der Glamour, der bei uns auf der Platte jedenfalls herrscht, wieder was zu tun mit so einer Art Art School, Roxy Music, Andy Warhol's Factory oder Disco, wie zum Beispiel Sylvester, der auch so eine queere Figur ist, der auch besungen wird, der eine Disco-Ikone war und an AIDS starb. Also der ganze Glamour ist auf jeden Fall ein ziemlich gebrochener, keiner, der irgendwie hinweist auf Verheißungen, die diese Gesellschaft uns vielleicht irgendwo einbauen würde, sondern eher um das Gegenlesen oder von hinten Abtasten dieser Profile.
Habt ihr das neue Album mit Ted Geier und Menserens von Goldenen Zitronen aufgenommen? Wie ist es denn dazu gekommen?
Die Goldenen Zitronen sind eine Band, die wir schon sehr lange nicht nur mögen, sondern mit denen wir eigentlich auch befreundet sind, seit spätestens Mitte der 90er schon. Die waren dann eine Zeit lang in München auch auf demselben Label wie wir bei Disco B bzw. Sub Up für ein paar Alben. Da durften wir dann auch zum Teil mitspielen auf dem Economy Class Album, was ich sehr, sehr klasse finde, auch nach wie vor. Also eine befreundete Band, die auch nach wie vor so ein bestimmtes linkes und dann doch dabei durchaus glamouröses Projekt nie aufgegeben haben, was mir sympathisch ist. Und der Labelwechsel zu Buback, wo die jetzt auch mit ihrer Band schon seit ein paar Alben sind, hat jetzt auch nochmal dazu beigetragen, Mensch, dann machen wir doch jetzt mal was zusammen. Wir sind jetzt wieder auf einem Hamburger Label. Wir gehen zusammen ins Studio. Mense und Ted, die ja beide in den Zitronen spielen, haben ein eigenes kleines Studio, mehr so eine Art Kellerstudio, sind aber super inspiriert in so Dingen wie aufnehmen und mal ausprobieren und nehmen wir doch mal das ganz falsche Mikro und so weiter. Also das macht Spaß mit denen, das einfach auszuprobieren. Und so sind wir dann für ein paar Wochen nach Hamburg gefahren mit denen ins Studio und haben dieses Album in einer total angenehmen Arbeitsstimmung. Die beiden hatten nämlich auch noch nicht zusammen so gearbeitet. Es war alles ein bisschen spannend, aber es ging total gut aufgenommen. Und bei Buback, wie gesagt, sind ja auch andere Leute, die ich sehr schätze. Stefan Kotzala macht da, also DJ Kotze als Adolf Neuss, schöne Sachen, wird auch bei unseren Plattenpräsentationskonzerten in Berlin und Hamburg mit dabei sein und so. Neues Umfeld, neue Chancen, und wir haben trotzdem mit einer großen Zehe das Ding trotzdem hier wieder bei dem ganz nahegelegenen UFO-Studio in Weilheim, wo No Twist und Konsole sozusagen ihre Heimat haben, wo wir die letzten Alben aufgenommen hatten, haben wir da immerhin abgemischt. Dann sind Ted und Mense hier runtergekommen und wir waren mit denen in Weilheim.
Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass es auf eurem neuen Album wieder so ein bisschen zurück zum Song als solches geht. Da auch mit sehr, sehr verdichteten Texten, auch sehr poetisch und kryptisch. Und ich finde, dass es eigentlich nie euer Ding so war, aktuelle Themen so mit missionarischem Eifer aufzugreifen, um jetzt ganz konkrete Zustände, die aktuell in den Nachrichten sind, da zu verändern. Sondern es ist ja immer so eine Brechung gewesen. Welche Rolle spielt denn da so das Wegfallen von Text in eurer Musik?
Als die Texte weggefallen waren, oder meinst du jetzt auch die Reduktion bei den neuen, oder wie?
Beides, sowohl als auch.
Ja, also ich vielleicht ist auch da noch mit zu bedenken, dass ich ja eigentlich auch Schriftsteller bin und dort immer sehr viel genauer auf ganz klare inklusive Namennennungen sozusagen politische und auch gesellschaftliche, ästhetische, sonstige Verhältnisse einsteige. Und dass ich bei Songtexten das Gefühl habe, da hat man auch gar nicht die Möglichkeit, sich so zu konzentrieren und man kann es sozusagen eher so anklingen lassen oder antriggern, was in den Köpfen der Leute dann vielleicht auch aufgerufen werden kann an aktuellen politischen Zusammenhängen. Also es gibt zum Beispiel, du hast das Lied Coupé genannt, da geht es genau um die Erfahrung, wie lange werden wir denn überhaupt unseren Job noch haben? Und fahren wir jetzt heute Abend vielleicht das letzte Mal nach Hause und bleiben dann, müssen dann, also es geht um Autofahren, um abends weggehen, aber die ganze Zeit auch, das geht nur, solange die Firma uns hält. Also es gibt immer die Zeile, solange die Firma uns hält. Also das sind ja, da werden sozusagen Dinge auch angetriggert, die sozusagen täglich in der Zeitung stehen. Gleichzeitig habe ich eben immer das Gefühl, es muss ein Popsong auch leisten können, dass das nach 2,5 Minuten vorbei ist und dann bleibt es vielleicht einfach so hängen, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Und als wir das rein instrumental gemacht hatten, standen wir sozusagen unter diesem Flash, unter diesem Erfahrungsding, dass man dachte, Mensch, man kann ja auch instrumentale Musik machen, die politisch ist. Natürlich ist das auch in einer Verweishölle nur praktisch möglich. Man muss dann immer mitdenken, die sozialen Räume, die Disco, den Club, das Geschlechterverhältnis, was dort drin ausgeactet wird. Aber wir hatten das Gefühl, ein paar Alben lang, also ein Album gibt es ja im Endeffekt nur, das rein instrumental ist. Mhm. Die anderen hatten immer beides. Aber wir hatten immer das Gefühl, man kann auch da eine Betonung mal eine Zeit lang verfolgen, weil auch die ganz klaren Songs mit der Botschaft, die immer per Refrain dann so wiedergekäut wird, hatten auch teilweise natürlich eine gewisse Wirkungslosigkeit erreicht. Das war was sehr Selbstbefriedigendes, wie so ein Lagerfeuer sich auf die Schulter klopfen und wir werden schon durchkommen, haftes We Shall Overcome-artiges Liedtyp, hatte sich halt auch ein bisschen auch in sowas wie Neo-Folk und so erledigt. Obwohl, dann gab es ja Anti-Folk mit Texten wie von Adam Green, die wieder in der kompletten Nichtverständlichkeit zwischen irgendwelchen Drogen, Masturbations- und anderen surrealistischen Anspielungen sich irgendwo durchhangelten und auch keine richtigen Botschaften hatten. Ja? Mhm. Also man konnte ja mit Text, was sehr textlastige Musik ist, auch trotzdem sich wieder ganz schön irgendwo davonmachen in so surreale Welten. Generell ist natürlich schon auch interessant, finde ich ja, die menschliche Stimme zu hören bei einer Musik. Und so waren wir ja schon mal beim Jodeln gelandet, wo wir schon mal dachten, oh Gott, was singt man denn jetzt noch? Dann hatten wir praktisch gejodelt. Ja.
Ja.
Also in der Krise, bevor Diskursrock aufkam und die Sprache wieder annahm oder wieder einführte in den normalen, in die interessanten Pop-Zusammenhänge, hatten ja dann in Deutschland schon alle wieder Englisch, oder jedenfalls in Westdeutschland, muss man ja immer sagen, alle wieder Englisch gesungen. Und da haben wir dann mal eine Zeit lang gejodelt, weil wir auch dachten, wir wollen schon weiter singen. Aber diese Art von Deutsch singen, wie es dann gerade mal völlig inflationär den Bach runtergegangen war mit dem, was dann die Industrie Neue Deutsche Welle nannte, es gefiel uns auch nicht mehr. Und so reagiert man halt immer irgendwie auf was. Und jetzt finde ich gerade auch schön wieder, wir hatten mit dem letzten Album, wenn gesungen wurde, das war ja sehr von Techno und House beeinflusst, da gab es einen Sound für die Bassdrum, Sound für die Hi-Hat und einen Sound für die Stimme, das war dann immer Michaela. Und jetzt auf dem neuen ist es wieder wie ganz am Anfang der Band, alle vier, bis auf den Schlagzeuger Karl, singen. Und dann ist auch jedes Lied wieder ein anderes Genre und es fächert sich eher komödiantisch wieder auf und ist nicht so monolithisch.
Ja. Habt ihr eigentlich beim Jodeln, was mir gerade so eingefallen ist, also es gibt ja so eine richtige, also man kann das ja sozusagen übersetzen. Also es ist ja ein Kommunikationsmittel so in Bergen gewesen.
Genau.
Habt ihr dann auch richtig, habt ihr einfach losgejodelt oder habt ihr sozusagen tatsächlich Sprache?
Nee, wir haben eigentlich losgejodelt im Sinne von, das fanden wir auch eher so toll trashig. Mhm. Und ich bin ja zum Beispiel Hamburger, der hier unten lebt und ich musste mir das ja total von außen aneignen. Ich habe dann auch ein bisschen, ich konnte nicht so gut wie die hier unten aufgewachsen waren, die konnten das einfach, weil sie das dauernd gehört hatten. Also Wilfried kann das einfach so, der kann richtig schön jodeln. Und ich musste mir das mehr so aneignen und erstmal lernen, wie das überhaupt geht. Aber wir fanden das eher trashig auch,
ja.
Und hatten auch das Gefühl, dass Jodeln Jodeln in den USA zum Beispiel in der Country-Musik ja ganz schön tiefe Spuren hinterlassen hat. Eine Zeit lang wurde da auch heftig gejodelt und das fanden wir alles so irre, das sozusagen dann auch so gebrochen über den Atlantik wieder zurückzuholen. Also als wir jodelten, jodelten wir eigentlich amerikanisch.
Okay, 1980 entstand die Band FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle, die bis heute fast in gleicher Besetzung aktiv ist. FSK macht Musik über Musik als Band, als Kollektiv. Letzte Woche gab es das neue Album. Ich danke dir, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke, mir hat es Spaß gemacht.
Ja, mir auch sehr.
Okay.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ciao. Tschüss.